Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, digitale, postdigitale und andere Welten, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich selbst bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und auch beteiligt an dem universitären Forschungsschwerpunkt Digital Religions, genauso wie die andere Religionswissenschaftlerin und Germanistin, in dem Fall auch Katrin Tratschner, die mir gegenüber sitzt. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr schön hier bei euch in der Nonnengruft.
Gut, du weißt schon, dass wir in der Nonnengruft sind.
Genau.
Das wissen einige Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich inzwischen auch. Katrin, du bist so eine Religionswissenschaftlerin, wo man den Eindruck hat, du hast einmal die deutschsprachige religionswissenschaftliche Welt durchmessen, so von Graz bis Bremen, oder?
Ja, genau, tatsächlich. Also vor allem die deutschsprachige religionswissenschaftliche Welt, die sich mit digitalen Medien beschäftigt, genau. So ein bisschen.
Deshalb bist du auch richtig im UFSP gelandet. Du arbeitest eng mit Roland Meyer zusammen, den wir ganz hier genau. Im Podcast ja auch schon hatten. Und zwei deiner Themen sind sehr eng mit ihm verbandelt, überschneiden sich mit ihm. Das ist einmal die generative KI und Bildwelten. Gibt aber noch eine ganze Reihe von anderen Themen. Bei dir kommt mir das vor wie so kreisig. Denk immer an Mengenlehre, die sich dann so Mandala-mäßig überschneiden. US-amerikanische Christin, Tradwives, Charlie Kirk, Verschwörungstheorien, rechte Weltbilder. Überschneidet sich, aber irgendwo hat das ja mal einen Anfang genommen. Was war denn dein Ausgangspunkt?
Also mein Ausgangspunkt war, also ich habe grundsätzlich immer schon sehr interdisziplinär gearbeitet. Und also ich sage immer so, ich bin nicht besonders gut im Entscheidungen treffen. Und das hat mich irgendwie zur Religionswissenschaft so ein bisschen geführt, weil ich das sehr attraktiv gefunden habe.
Dass man sich da nicht entscheiden muss?
Nein, dass das Fach grundsätzlich sehr inter- und transdisziplinär
ja, und sehr breit
arbeitet.
Angelegt ist.
Genau, also das habe ich daran irgendwie so wahnsinnig spannend gefunden. Mhm. Und ich habe mich eben immer sehr stark für nicht nur für digitale, sondern eher breiter für populäre Medien interessiert. Also habe auch zu Film- und Fernsehserien gearbeitet, aber dann eben auch viel zu Gaming und Social Media. Und was mich halt immer besonders interessiert hat, und das ist vielleicht so das, was das Ganze so ein bisschen verbindet, weil es wirklich relativ diffus klingt, auf den ersten Blick sozusagen, ist, dass es irgendwie immer um so Vorstellungen des eigenen und des anderen geht und wie die sozusagen in digitalen Medien sichtbar und wirksam werden und wie das auch zurückwirkt in die Gesellschaft. Und da ist Religion eben eine ganz wichtige Kategorie natürlich. Und das hat mich vor allem immer oder interessiert mich vor allem sehr stark, wie das zusammenwirkt mit so anderen Vorstellungen von Gemeinschaft und auch Abgrenzungen. Also wie das zum Beispiel zusammenwirkt mit Geschlecht, mit Race oder auch mit sozialer Klasse.
Das hört sich jetzt wahnsinnig abstrakt an. Bei welchem deiner zahlreichen Fallbeispiele in der Forschung kannst du das dann am besten für uns illustrieren? Bei den Tradwives, bei Charlie Kirk, bei Verschwörungstheorien, bei allen dreien?
Ich glaube, am besten kann man es bei den Tradwives illustrieren.
Gut, da musst du gleich mal sagen, was das ist, weil wir beide wissen es, Andi weiß es auch, der nickt schon ganz bedenklich oder begeistert, weiß man noch nicht so genau. Erzähl mal kurz, was die deiner Meinung nach, was macht eine Tradwife aus?
Also Tradwives sind meines Erachtens in erster Linie Social-Media-Influencerinnen. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn so von der Tradwife-Bewegung die Rede ist, weil das irgendwie so klingt, als wäre das so total was Geeinigtes mit so den gleichen Zielen, Wertvorstellungen und so weiter.
Also würde sagen, es ist jetzt nicht so wie die Klimabewegung
Nein.
eine soziale Bewegung. Es sind Einzelne.
Genau, ich würde es vor allem eben als was einstufen, was auf Social Media stattfindet.
Ja.
Und es ist ein, also relativ viel wird schon sozusagen durch den Namen selbst erklärt. Das ist ja ein Schachtelwort aus Traditional und Wife. Mhm. Also Tradwives beziehen sich so auf die Vor- oder sagen eben, sie leben so ein traditionelles Familien- und Frauenbild, das eben immer in einer monogamen Ehe mit einem Mann stattfindet. Also es ist auch immer eben sehr heteronormativ gedacht. Also da gibt es eigentlich jetzt nichts Abweichendes davon.
Gut, aber von dieser Art von Frauen gibt es ja viele. Also ich wäre auch so eine.
Ja, ja, da gibt es ganz, ganz viele davon. Aber, der
aber ich will keine Treadwife sein.
Genau, weil der entscheidende Unterschied ist eben der, also das ist sozusagen das Prinzip von den Social-Media-Inhalten, die sie machen, dass sie eben so Aufgaben, also diese Paarbeziehung bringt irgendwie so, wie das bei Treadwives gedacht wird, mit sich, dass es eine sehr klassische Rollenaufteilung gibt zwischen Männern und Frauen, was Arbeit betrifft. Also Männer sind für die Lohnarbeit zuständig, Frauen sind für die Hausarbeit zuständig. Und das ist sozusagen der Grundpfeiler von Treadwife-Tum quasi. Mhm. Und da, also es gibt da auch ganz, ganz unterschiedliche Influencerinnen. Religion spielt auch eine unterschiedlich große Rolle. Aber das ist so das verbindende Element, dass eben die weiblich gedachte Hausarbeit und Sorgearbeit ganz stark im Fokus steht von diesen Inhalten. Und zwar auf eine total ästhetisierte und romantisierte Art und Weise.
Weil ich meine, meine Mutter zum Beispiel war aus meiner Perspektive in dem Sinne keine Treadwife. Oder nee, ich müsste eigentlich anders anfangen. Meine Mutter und viele ihrer Generation haben ja so gelebt, hätten sich selber aber, glaube ich, nicht in diesen Insta-Trend irgendwie eingeordnet. Und woran hängt das? Also was ist denn noch speziell daran? Sagst du, nur die Ästhetisierung dieses Lebensstils ist das Besondere?
Nein, ich glaube, was wirklich, was es ganz stark auszeichnet, ist, dass eben die Tatsache, also dass eben gesagt wird, Männer haben bestimmte Aufgaben im Leben und Frauen haben bestimmte Aufgaben im Leben. Das wird sozusagen zurückgeführt auf so natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und das heißt dann eben auch, also und das ist irgendwie auch das, was ich besonders problematisch und auch so ein bisschen perfide an dem Ganzen finde, dass dann eben so die weibliche Sorgearbeit als was präsentiert wird, was eigentlich gar keine Arbeit ist, sondern eher so eine schöne Selbstverwirklichung. Also mehr so eine Berufung, weil das den natürlichen Eigenschaften der Frau entspricht.
Und also es hat so eine Überhöhung eigentlich beider Seiten. Also einer bestimmten Form von Männlichkeit und einer bestimmten Form von Weiblichkeit.
Genau, und die werden eben komplementär zueinander gedacht, aber ganz klar unterschiedlich. Mhm. Also die haben unterschiedliche Aufgaben im Leben, die haben unterschiedliche Eigenschaften und die werden dann eben auch unterschiedlich begründet, warum jetzt Frauen eben sich nicht für Lohnarbeit eignen eigentlich oder also und warum sie sich für Sorgearbeit besser eignen, weil das eben irgendwie, weil diese Fürsorge und diese Mütterlichkeit eben Frauen angeboren ist, vermeintlich. Mhm. Und ich finde, das Spannende daran ist eigentlich so die Idee, die dahinter steht oder was eben da oft vermittelt wird. Das ist ja ein Problem, das durchaus nachvollziehbar ist. Nämlich so der Ausgangspunkt von vielen Treadwives ist zu sagen, es ist irgendwie eine schlechte Situation für Frauen, dass sie im Arbeitsmarkt eben tätig sind, also dass sie 40 Stunden arbeiten gehen und dann aber gleichzeitig für die Sorgearbeit zuständig sind.
Mhm. Und von ihnen auch gesellschaftlich beides erwartet wird.
Ganz genau.
Also erfolgreich sein im Beruf plus Familie und dann noch für den Ehemann da sein.
Das ist sowieso auch ganz wichtig. Es sind ja auch nicht Treadmothers, sondern es sind Treadwives.
Ja.
Die müssen auch gar nicht unbedingt, die haben auch gar nicht unbedingt alle Kinder.
Ja.
Oder die werden auch nicht unbedingt, sind nicht unbedingt Teil der Inhalte. Aber genau, also diese Diagnose ist ja total nachvollziehbar, dass das frustrierend
ein Problem ist.
Genau, dass das ein Problem ist. Nur eben der Erklärungs- und der Lösungsansatz ist dann eben das Problematische, weil zurückgeführt wird es dann nicht darauf, dass unsere Gesellschaft Sorgearbeit nicht entlohnt und dass das eben noch immer so ist, dass das zum Großteil an Frauen hängen bleibt, dass jetzt sowas wie das Patriarchat das Problem wäre, sondern das Problem aus Treadwife-Sicht ist dann der Feminismus, weil der Feminismus Frauen in den Arbeitsmarkt gebracht hat. Und die Lösung für dieses Problem aus Treadwife-Sicht oder ich das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht, wie gesagt, das sind doch nicht alle gleich, aber so die meisten, die wir unter diesem Label verstehen, da ist die Lösung dann eben, dass Frauen sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit, ich ziehe mich wieder zurück aus dem Arbeitsmarkt, weil das, wofür ich eigentlich geschaffen bin, ist, dass ich mich um meinen Mann kümmere, ich kann mich auf ihn verlassen, dass ich mich um die Kinder kümmere und so weiter und so fort. Das Gemeine daran, finde ich, ist immer, dass das dann eben so verkauft wird als der Ausweg aus diesem Problem. Aber es ist natürlich eine totale Fiktion, weil, also bekannte Tradwife-Influencerinnen wie zum Beispiel Hannah Nealman, die besser bekannt ist als Ballerina Farm.
Die verdient allerdings auch ziemlich viel Geld.
Die erstens, genau, sind das ja de facto Unternehmerinnen.
Also sie sind eigentlich gar nicht das, als was sie sich darstellen.
Ganz genau. Und was bei ihr halt noch dazu kommt, wenn ich jetzt den Milliardenerben von 3 Airlines heirate, wie in ihrem Fall, dann geht es vielleicht wirklich ganz gut, dass ich daheim bleibe, sozusagen.
Ja, wobei das wäre ja schon auch ihre gesellschaftliche Kritik, dass Frauen es nötig haben zu arbeiten, sondern die Gesellschaft sollte so aussehen, dass allein der Mann genug Geld verdient. Und das, was ich übrigens das Problematischste daran finde, ist die Normativität, die aufgrund dieser Essentialisierung stattfindet. Frauen sind so, Männer sind so, und wenn Frauen sich anders verhalten, also wie zum Beispiel ich jetzt, oder Männer sich anders verhalten, wie im Übrigen mein Ehemann, dann sind sie eigentlich falsch gewickelt.
Ganz genau. Und das wird dann auch immer so, also eben wie gesagt, diese Inhalte sind ja ästhetisch wahnsinnig ansprechend. Das ist alles sehr romantisiert, um auch so ein bisschen zu zeigen, wenn man eben das Leben so lebt, wie das quasi nach dieser natürlichen...
Dann ist alles schön und
dann
einfach.
Ist alles schön und alle sind glücklich, allen geht's super.
Das finde ich übrigens das nächste Problem, das ja so getan wird, als wäre das zwar... Nee, eigentlich als wäre es keine Arbeit, sondern es ist Selbsterfüllung, oder? Es ist Selbsterfüllung, selbst den Kuchen täglich fürs Zwieri zu backen und selbst die Nudeln, die Pasta zu machen und selbst die Kinderkleider zu nähen und einen wunderbaren Garten zu bestellen und das schreiende Baby, was in der Regel nicht schreit, sondern
niemals
freundlich lächelt, mit der pubertierenden Tochter durch eine wunderschöne Wiesenlandschaft zu führen.
Genau. Das heißt, es wird eben dadurch, dass das alles so wahnsinnig schön und romantisch dann daherkommt, vermittelt das eben, also und das finde ich ist eben auch sehr problematisch dran, dass es eigentlich in Wirklichkeit entwertet weibliche Sorgearbeit, weil es eben dann nicht als Arbeit erscheint, sondern eben als so schöne Selbstverwirklichung.
Ja, es entwertet aber auch männliche Sorgearbeit.
Total, ja.
Also es ist genauso degradierend für die Männer.
Die findet sowieso gar nicht statt. Ja,
die findet entweder nicht statt und wenn sie stattfindet, ist es irgendwie falsch, weil die Männer dann nicht mehr männlich sind.
Ja. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass das Patriarchat ja auch nicht nur für Frauen problematisch ist, sondern letzten
auch
Endes
Männer.
Auch für Männer.
Ja. Genau. Ja, ja. Aber wie schlägst du davon den Bogen zu deinen rechten Bildwelten?
Das ist tatsächlich kein sehr weiter Schritt von den Tradwives. Es ist nämlich so, also es geht jetzt nicht darum, also das würde mir jetzt echt fernliegen, jetzt allen Tradwives oder Tradwives allgemein irgendwie sozusagen rechte Propaganda oder ein geschlossen rechtes Weltbild zu attestieren, aber es gibt da so ganz klare Anknüpfungspunkte. Ein Anknüpfungspunkt ist zunächst schon mal eben diese Sichtweise auf Geschlecht. Also diese sehr binäre, essentialistische, also Frauen haben bestimmte Eigenschaften von Natur aus oder von Gott aus, manchmal beides. Und Männer haben bestimmte Eigenschaften. Das ist was sich natürlich sehr stark deckt mit rechten Weltbildern. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch noch andere Anknüpfungspunkte, wo wir dann in die Richtung der Verschwörungsnarrative auch kommen. Zum Beispiel, was bei Tradwife-Content immer ganz, ganz zentral ist, ist die Betonung von dem Wert von Natur oder Natürlichkeit. Mhm. Das fängt an bei so Sachen wie Butter selber machen. Also eben genau wie du schon gesagt hast. So, es muss ja immer, alles muss from scratch. Also so ganz selbstgemacht werden und am besten aus dem eigenen Garten kommen. Und da schwingt bei manchen subtil und bei manchen ist es auch ganz explizit auch immer schon so ein bisschen mit, eben sozusagen, dass es da auch darum geht, so ein Misstrauen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Pharmaindustrie. Mhm. Man kommt dann sehr, sehr schnell und das hängt dann wiederum auch mit der Logik von so Algorithmen zusammen, wie zum Beispiel auf TikTok. Da gibt es eine ganz spannende Studie von der NGO Media Matters vor 3 Jahren. Die haben festgestellt, wenn man auf TikTok ganz viel mit Tradwife-Content interagiert, dann sind die Inhalte, die vom Algorithmus dann auf der For You-Page, also auf dem Teil von TikTok, wo man eben einfach das sieht, was vorgeschlagen wird vom Algorithmus, das geht wahnsinnig schnell, dass sich der sehr stark mit Verschwörungstheorien füllt. Mhm. Und zum Beispiel, also und was da so ein recht eindeutiger Anknüpfungspunkt ist, ist Impffeindlichkeit. Also was eben so mit dieser Skepsis gegenüber Pharmaindustrie und so weiter.
Wobei ich noch nicht ganz begreife, wieso ich meine Butter selber mache. Das ist ja dann eher eine Skepsis gegenüber der Landwirtschaft, der konventionellen.
Genau, aber da geht es ja auch darum, dass sowas wie Landwirtschaft, dass das reguliert ist, also durch den Staat, dass es eben sowas, was ja ein Riesenthema ist bei Tradwives, ist Rohmilch. Rohmilch, also es gibt so Rohmilch-Influencerinnen und Ballerina Farm, also eben eine der erfolgreichsten Tradwives, da hat es eine ganz lustige Geschichte gegeben vor ein paar Monaten, wo irgendwie die Gesundheitsbehörde ganz viel Rohmilch von denen zurückgezogen, also eben, also wo das zurückgezogen werden musste, weil E. coli-Bakterien drin waren und so weiter. Aber Rohmilch ist so ein Riesending in der Tradwife-Community, weil eben so diese natürliche Milch dann angeblich viel mehr Vitamine hat und da ist dann der Schritt zu, dass eben sozusagen Behörden nicht wollen, dass Menschen diese Vitamine über die Rohmilch bekommen und so weiter und so fort, ist dann gar nicht mehr so groß.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil das Verrückte ist, dass ja zum Teil da auch durchaus nachvollziehbare Inhalte drin sind. Also, dass man Sorge hat vor Pestiziden in der Babynahrung, finde ich jetzt als Nicht-Tradwife sehr nachvollziehbar. Rohmilch war schon ein großes Thema in den 80er Jahren, als ich sehr stark in der Ökobewegung auch privat unterwegs war. Also es stimmt irgendwas, das, wo es dann schräg und wahrscheinlich wirklich gesellschaftlich auch problematisch wird, wenn da unterstellt wird, da ist eine geheime Agenda dahinter, die vom Staat gelenkt wird, um uns alle zu vergiften, oder?
Ganz sagen, genau.
Das ist so der Knackpunkt.
Das hast du super schön auf den Punkt gebracht und es ist eigentlich eben lustigerweise auch wieder eine Parallele zu die Diagnose, dass die Doppelbelastung aus Arbeit und Sorgearbeit für Frauen problematisch ist, stimmt, aber eben die Erklärung ist dann twisted sozusagen.
Ja.
Aber das ist eben bei also es gibt manche Tradwives, also jetzt in puncto Rohmilch, Pestizide, Antibiotika hin und her, Impfungen, es gibt manche Tradwife-Influencerinnen, die da ganz, ganz offensiv sind und da wirklich auch sehr explizit in so Verschwörungsnarrative reinspielen mit die Regierungen wollen uns vergiften hin und her. Und bei manchen ist es eher subtil, weil ich finde, was auch schon so ein Punkt ist, ist ja allein schon die große Bedeutung, die Homesteading, also SelbstversorgerInnentum in dem Ganzen hat. Weil in diesem Homesteading, also dieser Vorstellung, die dann eben so schön romantisch daherkommt auf TikTok und auf Instagram, diese Vorstellung von ich habe meinen eigenen Garten, mein eigenes Gemüse, kümmere mich um alles selbst, was da ja dann auch mitformuliert wird, aber halt nicht so offen ist, dass das eigentlich die totale Entsolidarisierung mit der Gesellschaft ist. Alle sind nur noch für sich selbst verantwortlich und für ihre eigene Kernfamilie, aber das ist ja das Gleiche wie mit Impfungen eben. Es geht jetzt nicht darum, dass ich allgemein eine Verantwortung für meine Mitmenschen oder so gesellschaftlich habe. Und das ist eben auch was, was natürlich sehr stark anschlussfähig ist an rechte Bewegungen. Und das also äußert sich dann auch so ein bisschen so, dass zum Beispiel die Kinder von Tradwives, also zumindest nach dem, was halt in dem Content gesagt wird. Also
eben, das muss man, glaube ich, immer wieder wiederholen.
Genau,
es ist ein Insta-Phänomen.
Es ist ein Insta-Phänomen.
Also es sind Frauen, die sich auf Instagram über ihre Profile in einer ganz bestimmten Weise inszenieren, dann entsprechend viele Followerinnen oder vielleicht auch Follower haben und zum Teil aber eben auch ein ganzes Firmenimperium entwickelt haben. Aber
genau.
Alles über Insta.
Also es baut halt eigentlich, baut es so auf multiplen Fiktionen auf. Also die erste Fiktion ist schon mal die, also wie du schon ganz schön gesagt hast, wenn du jetzt so an deine Mutter denkst oder so, die erste Fiktion ist ja schon mal diese Nostalgie da drin, so zurück in eine einfachere Zeit, die es ja in der Form, wie die da präsentiert wird, natürlich nie gegeben hat für Frauen oder allgemein. Das ist die erste Fiktion und die zweite Fiktion ist dann eben die von wegen, die würden nicht arbeiten. De facto sind es Unternehmerinnen. Und eben der ganze Lifestyle, wie der präsentiert wird, natürlich ist das total kuratiert.
Ja.
Also, und das ist eben, glaube ich, eines der Dinge dran, die halt eben ganz besonders schwierig oder problematisch sind, weil das teilweise dann nicht als das erkannt wird, was es ist, nämlich eben eine Inszenierung, genau wie du gesagt hast.
Du bist ja, also wir beide sind im UFSP Digital Religions.
Mhm.
Gott kam so einmal als kleines Stichwort auch vor. Es gibt da ja ziemliche Überschneidungen. Das ist mir übrigens erst durch dich so richtig klar geworden.
Mit Tradwives und Religion meinst
du?
Ja, total. Und das finde ich ist auch ein wirklich spannender Punkt, weil bei mir war das nämlich so, mein Ursprungsinteresse an Tradwives war eben so, dass ich mir gedacht habe, ich finde es interessant als religiöses Phänomen sozusagen, habe dann aber festgestellt, es spielt in den Inhalten selbst eine recht untergeordnete Rolle teilweise. Oder?
Wie kamst du denn drauf, dass es ein religiöses Phänomen ist?
Weil die ersten paar Tradwives, die ich so reingespült bekommen habe, sehr stark aus so evangelikalen Bubbles waren.
Mhm.
Und ich glaube, es ist aber tatsächlich so, also es ist ganz spannend. Wie gesagt, was die alle verbindet, ist eben diese Vorstellung von weiblicher Natur und die wird unterschiedlich begründet. Und eine Art und Weise, die zu begründen, ist eben religiös.
Ja.
Also da gibt es dann eben manche Tradwife-Creatorinnen, da ist dann oft die Rede von Biblical Femininity oder Biblical Womanhood, die eben diese Aufteilung im Haushalt und wie sie ihre Beziehung, also ihre Ehe leben, die das eben biblisch begründen. Und lustigerweise braucht das Phänomen das Ganze aber eigentlich nicht, weil es gibt auch andererseits, was ganz absurd ist, so biologistische Begründungen, dass zum Beispiel Tradwives erklären, naja, Frauen haben ja einen Zyklus und deswegen eignen sich Frauen nicht so dafür, dass sie über einen Monat hinweg immer so ganz normal in der Woche 40 Stunden arbeiten gehen, weil das Leben muss halt an den Zyklus angepasst sein.
Ja, und weil Kleinkinder sich super an irgendwelche Zyklen anpassen,
das denke ich mir dann auch immer.
Ja.
Stimmt, weil die halten sich da dann sicher total dran, ob die Mama jetzt PMS hat.
Ja, genau. Also PMS, postmenstruelles Syndrom.
Genau.
Für alle die, die da jetzt nicht ganz aktuell
sind. Für alle,
die
keine Gebärmutter haben.
Ja.
Es ist, es ist nicht so, als würde dieses Bild von Geschlecht, Religion unbedingt brauchen, aber manche religiöse Bewegungen lassen sich da halt ganz gut drin eingliedern. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass ganz viele von den besonders erfolgreichen Tradwife-Creatorinnen wiederum Mormoninnen sind. Was auch ein ganz interessantes Phänomen ist, finde ich.
Kannst du ganz kurz was sagen zum Mormonentum?
Mhm.
Also eben, ist ja auch nicht eine Einheit, gibt verschiedene Kirchen.
Total.
Hat auch schon inzwischen eine lange Geschichte, aber vielleicht so 2, 3 Stichworte.
Mhm. Genau, also das erste wäre vielleicht, dass eigentlich wäre die korrekte Bezeichnung in dem Fall ja die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, also kurz LDS auf Englisch, also Latter-day Saints. Und vielleicht der Einfachkeit halber bleiben wir mal dabei, weil jetzt die, von denen ich spreche, eben so in dieser großen, unter Anführungszeichen, Mainstream-Mormoninnen-Kirche sind. Genau, ist eine Kirche, die wurde eben, ich glaube, 1830 von Joseph Smith gegründet im Bundesstaat New York, wenn ich mich nicht täusche. Joseph Smith hat damals, da gibt es eine, ich weiß nicht, waren es die Simpsons oder war es South Park? Es gibt irgendwie so aus den 2000ern so eine Folge von, ich glaube, es war South Park, die das tatsächlich wirklich gut zusammenfasst auch und recht unterhaltsam.
Vielleicht können wir einen Link in die Shownotes
einbinden. Ja, es ist nämlich tatsächlich sehr, sehr interessant und lässt sich gut illustrieren auch. Genau, Joseph Smith ist eben durch eine Vision zu so vergrabenen Goldplatten geführt worden, auf denen dann in irgendeiner, ich weiß nicht mehr welcher alten Sprache, das Buch Mormon, also sozusagen wie ein Neues Testament quasi oder ein verlorenes Testament drauf war und die hat er dann übersetzt. Genau, und so was da so drin steht, also im Endeffekt ist es so ein bisschen auch die Idee oder was da auch drin steht, ist eben, dass es Propheten gab oder einen Stamm Israel, der eben in den USA gelebt hat, irgendwie so um Christi Geburt.
Eben, also es gliedert sich in die Christentumsgeschichte ein.
Ganz genau. Und in die amerikanische Geschichte halt.
Ja, es ist ein Teil des amerikanischen Christentums, das ja aber inzwischen weltweit auch gerade durch eine starke Missionstätigkeit aktiv ist. Vielleicht sagst du mal noch zwei Sätze zu dem speziellen Frauen- und Männerbild. Haben auch nicht alle Mormoninnen, aber es viele vielleicht, kann man das so sagen.
Also ich glaube, also was es halt irgendwie schon so ein bisschen abhebt, also ich würde jetzt auch sagen, also ich komme ja aus einem sehr stark katholisch geprägten Land, also aus Österreich, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die katholische Kirche irgendwie ein sehr progressives Geschlechterbild hat. Aber es ist nochmal ein bisschen anders bei den Mormonen.
Bei vielen Mormonen.
Genau, bei vielen Mormonen eben. Das ist ja auch eine große Vielfalt. Yeah. Aber jetzt besonders bei denen, wenn wir jetzt von den Tradwives sprechen, deckt sich das recht stark. Es ist wirklich auch eine sehr, sehr binäre Sicht auf Geschlecht, wo das eben auch so in den religiösen Schriften begründet wird, dass Männer und Frauen komplementär sind. Es gibt auch eben so dieses Konzept der himmlischen Mutter, die gemeinsam mit dem himmlischen Vater, und eigentlich sind wir alle deren Kinder und so weiter. Und die Ehe hat da auch nochmal einen ganz besonderen anderen Stellenwert, weil eben die Idee auch die ist, dass die, wenn man im Tempel geheiratet hat, im mormonischen Tempel, dann ist man sealed, also miteinander versiegelt, und dann sieht man sich im Himmel wieder und ist auch im Himmel noch immer verheiratet. Also die Ehe ist sozusagen nicht nur was, was man irgendwie, also natürlich ist die Ehe nur, also dass die Ehe zwischen Mann und Frau ist, jetzt glaube ich in dem Kontext relativ
klar. Aber es ist eben nicht, bis der Tod euch scheidet.
Genau,
es geht weit darüber hinaus. Und damit hat es eine ganz andere Relevanz nochmal.
Auf jeden Fall. Und die Rolle von Frauen ist halt auch sehr, sehr klar. Also die Rolle der Frau ist eben die, in dieser himmlischen Ehe eben Nachwuchs zu produzieren und sich um den Nachwuchs zu kümmern.
Und um den Mann.
Und um den Mann natürlich, den darf man nicht vergessen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Beidseitigkeit da ist. Also ich finde es auch kein Zufall, dass sehr erfolgreiche Tradwives Mormoninnen sind. Denn Mormoninnen sind ja häufig, haben einen hohen Bildungsabschluss, viele von ihnen, und treten mit einem ganz klaren, selbstbewussten Sendungsbewusstsein in diesem Kontext auch auf, oder? Also das sind jetzt keine verschüchterten Frauen.
Absolut
überhaupt
nicht.
Tradwives sind nicht eingeschüchterte Frauen, kann man nicht
behaupten.
Nein,
nein, das, was eben eigentlich auch wieder so ein bisschen einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Na, und bei Mormoninnen ist das tatsächlich auch so, das hat auch eine gewisse Tradition. Mhm. Also generell hat es in der LDS-Kirche, ähnlich wie das auch bei evangelikalen Bewegungen so ist, eben als Missionierungsreligionen, waren die immer schon Early Adopter von neuen Technologien. Einfach aus dem Grund, um das gute Wort zu verbreiten. Und bei mormonischen Frauen ist es so, dass tatsächlich auch so deren Influencerinnen-Tätigkeit wirklich so zu den Anfängen von Social Media Influencing zurückzuverfolgen ist. Also so in den 2000ern, die Mami-Bloggerinnen, da waren auch ganz, ganz viele Mormoninnen. Und das hat eben, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Also das eine ist eben, wie gesagt, Missionierungsreligion, das nach außen tragen, auch wenn es jetzt gar nicht so ist, dass die dann ständig irgendwie über Religion reden. Aber es geht eher darum, einfach zu zeigen, was für ein schönes Leben die führen. Sozusagen. Mhm.
Eben, denn es geht ja bei denen nicht unbedingt darum, dass ihre Followerinnen jetzt auch Mormonen werden sollen oder Mormoninnen, sondern eher dieser Lebensstil.
Es ist Imagepflege. Es ist eigentlich Imagepflege.
Aber Imagepflege dieses Lebensstils.
Genau, ja.
Nicht unbedingt der religiösen Haltung. Oder beides.
Ja, ich glaube irgendwie so ein bisschen beides, weil was schon auch noch, glaube ich, so dazukommt ist, es gibt ja auch wahnsinnig viele Fernsehserien, Reality-TV vor allem, ganz, ganz viel, wo mormonische Frauen im Zentrum stehen. Also Secret Lives of Mormon Wives wäre so ein Format. Oder
großartig.
The Real Housewives.
Großartig,
ich lieb's.
Ja.
Aber ich glaube, nächste Staffel wird jetzt schwierig, also mit Taylor, Frankie, Paul und Gericht. Aber egal. Real Housewives of Salt Lake City, da gibt's total viel. Weil es hat ja umgekehrt, gibt's einfach auch von einer nicht-mormonischen Öffentlichkeit einfach immer ein sehr starkes Interesse an dieser Religion, weil das, glaube ich, es ist so ein Zusammenspiel aus einerseits extremer Sichtbarkeit in den USA, vor allem in Utah, Und andererseits ist es aber auch so was Verborgenes, wo man nicht so richtig weiß, was passiert jetzt da im Tempel. Und man denkt eben an so diese komische Tempelunterwäsche und irgendwie waren die alle mal polygam und so weiter.
Es regt sehr viele Fantasien.
Genau. Und deswegen bietet sich das natürlich total an. Und dem Ganzen haftet halt schon manchmal auch noch so dieses, also vor allem eben das mit der Polygamie, haftet dem Ganzen schon auch noch immer so ein bisschen an. Und von dem her ist es vielleicht schon noch so ein bisschen Imagepflege, dass das eben einfach Frauen sind, die in monogamen Beziehungen leben und das tollste Leben überhaupt führen. Dass eine Frau so führen kann, ihrer Natur entsprechend.
Du hast gesagt, dass du eine bist, die sich nicht gut entscheiden kann. Ja. Leider bin ich auch so eine und bin jetzt irgendwie in diesem Dilemma, weil ich kann es nicht ganz lassen, jetzt doch noch dich nochmal nach Charlie Kirk zu fragen, weil ich weiß, dass du dich intensiv mit ihm beschäftigst. Mhm. Er lebt jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, aber er lebt im Internet sehr weiter und da spielt dann auch die generative KI, wenn ich das richtig von deiner Forschung mitbekommen habe, eine gewaltige Rolle. Und das finde ich schon noch sehr spannend. Mhm. Oder ist der Bogen, der Bogen ist nicht so groß, oder? Von Treadwives zu Charlie Kirk?
Ich finde, der Bogen passt eigentlich sehr, sehr gut insofern, weil Charlie Kirk ein ähnliches Frauenbild hat. Nein, total. Das macht total Sinn. Und weil beides sehr stark durch die Logiken von so Plattformen wie TikTok geprägt ist.
Inwiefern? Oder vielleicht kannst du kurz was zu Charlie Kirks postmortalem Leben sagen.
Charlie Kirk war ein rechter Podcaster und Influencer.
Was macht das Rechte an ihm aus? Nach seinem Tod gab es ja Diskussionen, dass er gar nicht so rechts gewesen sei.
Mhm. Also ich finde, da gibt es relativ viele Punkte, an denen man das sehr klar festmachen kann. Das sind einerseits, also abgesehen von der sehr, sehr engen Verbindung zu Trump und zur MAGA-Bewegung, die ich jetzt nicht als konservativ, sondern schon als rechts einstufen würde, lässt sich das auch sehr klar festmachen an einfach Sichtweisen, die er propagiert hat in Bezug auf Geschlecht einerseits. Er hat sich auch sehr, sehr oft sehr rassistisch geäußert, transfeindlich. Und was auch ganz gern vergessen wird, er wurde ja dann im Nachhinein so ein bisschen als konservativer Brückenbauer stilisiert.
Das habe ich nicht ganz verstanden, wo die Brücke gewesen sein soll.
Naja, weil ich glaube, das Narrativ war so ein bisschen das. Er hat ja immer diese Debate-Veranstaltungen gemacht, wo er Studierende debattiert hat auf Universitäten. Abgesehen davon, dass das natürlich eh schon mal nicht auf Augenhöhe ist, sei jetzt mal dahingestellt. Abgesehen davon ist dann eben so ein bisschen das Narrativ entstanden, das war einer, der mit allen redet. Mhm. Das war einer, der niemanden ausgrenzt, keine Sprechverbote, sondern der mit allen redet. Und so ist dann irgendwie dieses Narrativ vom konservativen Brückenbauer gekommen, wo dann so ein bisschen untergegangen ist, so Sachen wie, dass der damals am 6. Jänner, also am Sturm aufs Kapitol, Busse dorthin organisiert hat. Wo man jetzt dann irgendwie, da finde ich, braucht man nicht mehr viel drüber diskutieren, über die Frage der Demokratiefeindlichkeit in dem Ganzen. Also das wäre so meine Einordnung zu Charlie Kirks Politik, genau.
Gut, naja, und dann starb Charlie Kirk beziehungsweise wurde ermordet.
Genau, Charlie Kirk wurde ermordet im September letztes Jahr bei einer Veranstaltung von seiner Organisation Turning Point USA, eben an einem Universitätscampus in Utah. Schau, noch ein verbindendes Element zu den Treadwives. Genau, in Utah. Und ich weiß noch, ich habe mich am Tag danach mit Roland Meyer getroffen und wir waren beide irgendwie so von dieser Geschichte vereinnahmt, weil uns beiden irgendwie klar war, das wird jetzt große Wellen schlagen. Auch so im Sinne von einer Kriminalisierung von Linken und von Transpersonen, was ja auch eine große Rolle dann gespielt hat. Und andererseits haben wir auch gesagt, und wir haben das so halb im Scherz gesagt, so, es wird sicher nicht lang dauern, bis die ersten KI-Bilder von Charlie Kirk im Himmel auftauchen. Little did we know, es war zu dem Zeitpunkt schon passiert.
Oh.
Also als Charlie Kirk gestorben ist, ging das tatsächlich sehr, sehr schnell, dass er quasi so von ganz offizieller Seite, also von Trump, sozusagen in den Märtyrerstand erhoben wurde. Also die Erzählung war dann die, Charlie ist für seinen Glauben und für sein Land gestorben, für seine Überzeugungen und deswegen für uns alle sozusagen.
Ja, und das Wichtige ist vielleicht gerade noch, dass selbstverständlich ist es kriminell, jemanden zu ermorden. Auch Charlie Kirk darf man nicht ermorden.
Vollkommen
klar. Das Problematische ist, dass im Nachhinein die gesamte linke Bewegung oder Bewegungen kriminalisiert wurde. Als wären alle sich als Linksperson verstehenden Personen potenzielle Mörder und Mörderinnen.
Ganz genau. Und da hat's, also da gibt's auch mittlerweile Erhebungen, dass tatsächlich einfach mehrere 100 Personen im Zuge dessen ihre Jobs verloren haben, weil sie sich in irgendeiner Form gegenüber Charlie Kirk nach seinem Tod kritisch geäußert haben. Und das muss gar nicht unbedingt im Sinne von einer Verspottung gewesen sein, aber es hat schon gereicht. Oder ein prominentes Beispiel war ja Stephen Colbert, Late-Night-Talker, der dann zwischenzeitlich suspendiert wurde. Und das ist eigentlich auch das Spannende daran, was auch für Charlie Kirks KI-Nachleben ganz wichtig ist, dass das auch so das erste Mal war, dass so von Seiten von Trump und der MAGA-Bewegung sowas wie ein Tabu erkennbar war. Also wenn man so an so Interviews denkt mit Trump-WählerInnen, so warum die den jetzt wählen, war ja immer ganz stark das Argument, ja, der sagt halt einfach, wie es ist. Der kennt keine Sprechverbote und so weiter. Und das war das erste Mal, dass es wirklich so ein ganz klar erkenntliches Tabu gab, war bei Charlie Kirks Tod. Aber zu den KI-Bildern. Das hat auch recht stark angefangen, also auch wirklich von US-Regierungs-, also Marco Rubio war da ganz, ganz stark dabei. Das hat gleich angefangen mit eben in Übereinstimmung mit diesem Märtyrer-Narrativ, haben sich dann Social-Media-Plattformen gefüllt mit Bildern und Videos von Charlie Kirk mit Engelsflügeln, wie er in den Himmel emporsteigt, vom Ort des Geschehens oder mit Videos von Charlie Kirk, der im Himmel chillt mit anderen bekannten US-Persönlichkeiten aus der Geschichte, also mit Präsidenten, mit Abraham Lincoln, Ronald Reagan, aber auch Martin Luther King, was eben angesichts seiner doch sehr häufigen rassistischen Äußerungen schon auch irgendwie schwierig ist. Oder auch Hulk Hogan oder Papst Franziskus. Also
andererseits ist es irgendwie noch fast eine sympathische Vorstellung, dass im Himmel sie dann alle wieder zusammen sind und vielleicht irgendwie ein ganz friedliches Miteinander finden.
Genau, ja, eben ein Brückenbauer, wie gesagt.
Ach so.
Ja.
Inwiefern hat da jetzt aber generative KI eine Rolle gespielt?
Das war tatsächlich also von Anfang an auch schon so in so Mega-Churches bei Gedenkgottesdiensten wurden Botschaften von Charlie Kirk aus dem Jenseits, die mit KI generiert wurden, abgespielt. Die Idee war so ein bisschen, dass generative KI Charlie Kirk unsterblich macht, sozusagen. Und genau, das hat sich dann eben auch ganz stark in so Bildern und Videos niedergeschlagen, wo eben so dieses Narrativ vom amerikanischen Märtyrer dann auch immer so visuell ganz deutlich gemacht wurde. Eben, das ist ja auch die Sache bei so KI-generierten Bildern, die sind ja oft sehr übereindeutig. Die sind ja nicht subtil, sondern es ist alles so sehr in your face. Und das sind dann eben so Videos, wo Jesus Charlie Kirk in eine amerikanische Flagge gehüllt in den Himmel emporträgt und so weiter. Und das war eben ganz spannend, weil das total in Übereinstimmung mit diesem offiziellen Narrativ war. Wenn man sich jetzt aber die Accounts angeschaut hat, also ich habe eben dann recht schnell angefangen, vor allem auf TikTok Material zu sammeln und habe mir dann die Accounts genauer angeschaut. Und man könnte dann halt meinen, wenn die Botschaft jetzt politisch und religiös so eindeutig ist, dass das jetzt quasi alles von so salopp formuliert MAGA-Propaganda-Accounts kommen wird. Tatsächlich war es so, dass die allermeisten Accounts das waren, was man ganz gerne als Slop Farms bezeichnet. Also Accounts, die einfach nur KI-generierte Inhalte posten und wo einfach Dinge, Personen, Bilder aufgegriffen werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt viral sind, weil sie gerade viel in den Nachrichten sind. Also ein Beispiel dafür war, eine Art von Videos, die sehr oft vorgekommen ist, war The Evolution of Charlie Kirk, was irgendwie so sein Leben so nacherzählt, wie so eine Heiligengeschichte. Und der Account, den ich gefunden habe, also mit dem erfolgreichsten von diesen Videos, den habe ich mir dann angeschaut und da war das Video von Charlie Kirk zwischen The Evolution of SpongeBob und The Evolution of Kirby. Also ich würde es jetzt eben nicht als, also und ich finde, das war ganz spannend, weil
was heißt da, es war dazwischen? Es war von der Ästhetik dazwischen oder von der zeitlichen Abfolge?
Von der Einreihung. Also die, das Video, das, also die anderen Videos
SpongeBob
auf dem.
Und dann kam Charlie Kirk im Himmel.
Genau, so ungefähr. Ja. Also
es ist alles auf einer Ebene.
Es ist alles auf einer Ebene, weil es geht um den Wiedererkennungswert. Was nicht heißt, glaube ich, dass diese Bilder nicht auch eine Wirkung entfalten können.
Ja.
Aber es ist ganz spannend, weil man eben noch immer so annimmt, wenn was gepostet wird, steht da eine gewisse Intention dahinter.
Ja, oder ein Mensch.
Genau, oder ein Mensch. Und das relativiert das natürlich ganz, ganz stark. Aber trotzdem, die waren eben einfach überall, diese Videos, eine
aber
Zeit lang.
Als Laien.
Ja.
Wie stellt man sich das konkret vor? So eine KI-generierter Account, da ist nicht eine Katrin, die sagt, ich prompte jetzt hier mal und ich will ein schönes Charlie Kirk-Video im Himmel, sondern
das funktioniert automatisiert. Also man spricht da auch von Agentic AI-Accounts. Und was eigentlich sozusagen der, also in Österreich würde man sagen, was der Schmäh dran ist, ist, dass dann über diese Accounts meistens die Softwares verkauft werden, mit denen diese Videos erstellt werden sozusagen.
Das heißt, wenn ich selber auch so ein Video erstellen will, die Software brauche, dann gehe ich in diesen Account. Gleichzeitig unterstütze ich damit aber den Account und füttere ihn mit meinen eigenen Daten wahrscheinlich und vor allem mit Geld.
Genau, also das ist eigentlich eben einfach alles Teil von Monetarisierung, also von Geldverdienen auf dieser Plattform, die halt eben so funktioniert.
Das heißt, hinter der Plattform stehen dann durchaus Menschen, aber es läuft vollkommen selbstständig ab, was diese Plattformen dann generieren.
Also bei manchen Accounts ja. Das, also was da rausgespuckt wird, läuft quasi selbstständig ab. Und das ist irgendwie, wie gesagt, das finde ich, verändert die Interpretation von dem Material total, wenn man eben nicht so von einer menschlichen Intentionalität dahinter ausgehen kann. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es deswegen komplett bedeutungsentleert ist. Aber es verändert halt so ein bisschen. Und was dann halt eben auch noch passiert ist, ist, ich habe mir eben erst gedacht, also mich hat vor allem interessiert, wie Symbole, also wie christliche Symbole mit Symbolen der Nation da verknüpft sind und mit Männlichkeit. Und habe mir eben gedacht, so, das ist jetzt das digitale Nachleben von Charlie Kirk, diese kitschigen Videos im Himmel und so weiter. Aber dann hat das Internet Internet-Dinge gemacht und alles ist sehr viel komplizierter geworden. Teilweise auch so ein bisschen als direkte Reaktion auf diese quasi Heiligsprechung durch die US-Regierung ist dann dadurch, dass sein Gesicht einfach überall war, haben das dann UserInnen aufgegriffen und quasi parodiert. Und dann wurde Charlie Kirks Gesicht plötzlich auf alles Mögliche montiert. Auf Rapper, auf irgendwie E-Sports-Frauen, auf OnlyFans-Stars, auf Herr-der-Ringe-Charaktere. Es gab dann auf TikTok auch eigene Filter, wo man sich selbst kirkifieren konnte. Also es nannte man eben Kirkification.
Aber und was ist denn dann mit diesen generativen KIs passiert? Denn die können das ja nicht differenzieren. Oder differenzieren die?
Nein, das ist dann schon was, was tatsächlich Leute gepromptet haben.
Ja, eben.
Vor allem.
Aber
ja,
das wird ja dann wieder von der generativen KI aufgegriffen, oder
genau
nicht?
Genau. Ja. Und es ist dann halt eben, also ich glaube wirklich, der Punkt daran war dann irgendwie so ein bisschen, dass es schon auch eine Gegenreaktion war auf diese Stilisierung zum Märtyrer und dieses Tabu, das da auf einmal da war. Und eben dann sozusagen der Approach dann der war, man nimmt ihn jetzt aus dieser Bedeutungszuschreibung hinaus und verwertet dieses Gesicht einfach endlos wieder, bis es überhaupt keine Bedeutung mehr hat sozusagen.
Ist das gelungen?
Es ist schon gelungen, würde ich sagen. Also Charlie Kirk ist jetzt tatsächlich, also wenn man jetzt vor allem junge Leute fragt, was verbindest du mit Charlie Kirk? Dann ist wahrscheinlich das erste oder eines der ersten Dinge, die kommen, ist so ein KI-generierter Song, We Are Charlie Kirk, der, glaube ich, schon auch ernst gemeint war, aber dann eben ganz, ganz stark parodiert wurde und dann immer so zum Hintergrund von diesen Kirkification-Memes wurde sozusagen. Also der ist jetzt einfach so wie andere Personen, die einfach sehr sichtbar sind in den Nachrichten und so weiter. Epstein ist so ein anderes Beispiel, der auch einfach endlos wiederverwertet wird in so KI-generierten Videos, wo teilweise die Zusammenhänge überhaupt nicht klar sind. Aber das ist egal, weil es geht einfach um den Wiedererkennungswert von dieser Person. Und dass das dadurch eben geklickt wird, weil das ist halt die Logik der Algorithmen. Und letzten Endes geht's, wie gesagt, ja viel dann auch einfach um Monetarisierung. Wie bei den Tradwives.
Ja, bevor ich Andi nochmal frage, im Hinblick auf seine Rückfragen, Findest du das eher beruhigend oder beunruhigend, diese Dynamik? Dass dadurch so eine Gegenbewegung durchaus auch eine Bedeutungslosigkeit wieder erreicht werden kann.
Also ich finde es eigentlich schon irgendwie beunruhigend, weil ich finde das Urteil von, das ist jetzt, also das ist auch teilweise dann so ein bisschen in der medialen Berichterstattung, also wenn sich die damit auseinandergesetzt hat mit dem Phänomen Kirkification, ist es dann teilweise eben so stilisiert worden als linker Widerstand gegen dieses Narrativ. Aber das ist tatsächlich eben dadurch, dass das so extrem immer wieder wiederholt wurde und so von allen Seiten einfach bedient wurde, nämlich auch von ganz anderen rechtsextremen Kreisen, also von antisemitischen, holocaustleugnenden rechtsextremen Kreisen, die sich da auch eingeklinkt haben in diesen Trend sozusagen, finde ich das Urteil auch nicht ganz richtig, weil das ist halt nur so ein Teil davon. Und irgendwie wäre das eine schöne Idee sozusagen. Man eignet sich das an, dadurch, dass man eben sozusagen dann das endlos wiederholt in verschiedenen Bedeutungszusammenhängen, ist er dann nicht mehr dieser Märtyrer. Aber das Problem ist, so funktioniert das Internet eben nicht, weil das sich dann einfach von allen Seiten alle aneignen können. Und irgendwie ist es lustigerweise ja dann auch eigentlich wieder gar nicht so anders als dieser, also als das, was ich eben so als Magerslop bezeichnet habe, also diese Videos von Charlie Kirk im Himmel und so weiter, weil die ja irgendwie, wie gesagt, wenn man sich die Accounts anschaut, eigentlich ja auch wieder recht willkürlich sind. Die beziehen sich, also was das eigentlich alles, was die alle verbindet, ist, dass dieses Gesicht von diesem Mann so wahnsinnig sichtbar war und das eben nach der Logik von Social-Media-Plattformen, die eben viel auf Wiederholungen aufbauen, dann eben dementsprechend immer weiter verarbeitet wurde. Also so sehr unterscheiden sich die eigentlich gar nicht, wenn man es so sieht.
Also würdest du sagen, schlussendlich läuft es dadurch nicht ins Leere.
Nein.
Sondern die Grundproblematik bleibt.
Ganz genau. Also es ändert nichts daran, dass, wie gesagt, Menschen kriminalisiert wurden, ohne irgendwas verbrochen zu haben infolge von Charlie Kirks Tod, weil sie vermeintlich eben da pietätlos sich ihm gegenüber geäußert hätten, wo es ja schon gereicht hat, wenn man irgendwie gesagt hat, er war jetzt doch nicht so der Brückenbauer vielleicht. Also es hat ja durchaus reale Konsequenzen. Aber es ist, was schon so ein bisschen ein Trost dran ist, ist, finde ich, schon die Ironie, ein Satz, der sehr oft wiederholt worden ist nach Charlie Kirks Tod, von Magerseite sozusagen war, sein Tod würde zu einer Million Charlie Kirks führen. Und das ist dann tatsächlich auch passiert, aber ich glaube, so hat man sich das nicht vorgestellt.
Andi, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt schon alle Stichworte, die ich am Anfang genannt habe, kamen jetzt auch vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch noch eine Nachfrage hast.
Ihr habt ja über sehr vieles gesprochen. Ich habe tatsächlich eine Nachfrage, die schon ein bisschen erwähnt. Du hast es schon ein bisschen erwähnt, glaube ich. Also was ich mich bei dieser Threadwives-Geschichte gefragt habe, ist, wer ist denn das Publikum? Weil ihr wart euch ja beide einig, dass es ja so romantisiert ist, dass Leute, die tatsächlich in diesen Situationen sind, wahrscheinlich sofort durchschauen, dass es ja romantisiert ist. Also an wen richtet sich das und ist es überhaupt relevant? Geht es nur darum, dass möglichst viele Leute draufklicken? Weiß man was über das Publikum?
Das ist so eine schwierige Frage. Also sie ist total wichtig, aber sie ist sehr schwierig da jetzt, also in Bezug darauf, dass man da jetzt eine total verlässliche, also ich kann dir jetzt da nichts Quantitatives präsentieren mit Demografien oder so. Aber das Zielpublikum sind grundsätzlich schon junge Frauen. Also an die richtet sich der Content. Also die werden auch teils sehr direkt darin angesprochen. Wobei es schon auch Überlegungen dazu gibt, ob Threadwife-Content nicht eigentlich eher für Männer ist als für Frauen. Also, weil das eben ja männliche Fantasien natürlich bedient. Das bedient die Fantasie von einer Frau, die ist nur dafür da, um mir sozusagen jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, solange ich sie quasi versorge. Also insofern, aber ich glaube jetzt so von dem her, also besonders auf TikTok ist es, glaube ich, schon so, wer das jetzt reingespült bekommt vom Algorithmus her, sind es, glaube ich, schon vorwiegend junge Frauen oder Frauen eben generell. Also ich habe auch bei TikTok, natürlich, ich interagiere auch damit, weil ich es halt interessant finde, Aber ich habe immer eigene Forschungsaccounts, dass ich mir nicht meinen privaten Algorithmus ruiniere mit Kirkification oder Threadwives. Aber es ist ganz spannend, wenn man sich sozusagen einen frischen TikTok-Account anlegt, aber eben angibt, dass man eine Frau ist und in einem bestimmten gebärfähigen Alter, dann bekommt man recht schnell mal einfach auf gut Glück sozusagen Ballerina Farm reingespült, weil so, ja, wird sie ja wohl interessieren, so ungefähr. Also ich glaube, die Zielgruppe sind schon vor allem Frauen, aber es ist, wie gesagt, ich finde das Argument, dass es eigentlich Content für Männer ist oder für, also eben vor allem männliche Fantasien bedient, finde ich eigentlich auch recht einleuchtend. Mhm.
Dazu, das führt es vielleicht auch ein bisschen weg, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, sind die Leute, die das ablehnen, nicht auch ein sehr wichtiges Publikum? Also es gibt ja viele Leute, die sich mega drüber aufregen und die gucken das wahrscheinlich die ganze Zeit, oder?
Ja, ja, genau. So funktionieren eben so Plattformen wie TikTok. Also man spricht da ja gern von Ragebaiting. Und ich sage auch immer, das verbindet vielleicht auch meine Forschungsthemen. Ich lasse mich gern in Forschungsthemen rein ragebaiten. Also dass ich eben gern zu Sachen forsche, die mich in irgendeiner Form aufregen, im Sinne von bewegen, politisch, sozial und so weiter. Und bei Threadwives ist es auf jeden Fall auch so.
Ja, ich überlege gerade, ob wir ganz unbedingt und dringend nochmal auf das Thema Religion zurückkommen müssen. Was ich übrigens vielleicht dann eher fast schon ethisches Problem finde an dem Phänomen, ist, dass wenn Frauen das als Idealbild vorgeführt bekommen und womöglich auch verinnerlichen, die Realität ja aber bei nahezu allen, würde ich mal behaupten, Menschen, die in einer Beziehung leben und die Kinder haben, anders aussehen. Und das, diesem Anspruch dann nicht genügen zu können, also diese perfekte Hausfrau zu sein, diese immer liebende Ehefrau mit einem Ehemann, der auch immer ganz reizend zu mir ist und Kindern, die permanent lächeln im Abendsonnenschein und auf der blühenden Blumenwiese vor meinem Einfamilienhaus, das finde ich problematisch. Also genauso wie andere Insta-Phänomene, wo ich einfach dieser wunderschönen Jugend, die mir da präsentiert wird, oder dieser dynamischen 50- oder 60-Jährigen, die ich doch bitte eigentlich auch sein sollte, nicht gerecht werde.
Ja, es setzt natürlich wahnsinnig unter Druck. Also abgesehen davon, dass das ja eben, wie du sagst, eigentlich schon mal von den Grundvoraussetzungen her eh kaum irgendwie erreichbar ist für die allermeisten Frauen, ist es natürlich auch so, diese wahnsinnig schönen Bilder, die da präsentiert werden, das hebt es auch total ab von eben, ich habe vorher ja kurz über die Mami-Bloggerinnen aus den 2000ern gesprochen, da war das ganz anders, sondern da war viel mehr so im Zentrum eben so dieser Messi-Alltag und manchmal geht auch alles schief und alles ist total chaotisch, aber man liebt die Kinder natürlich trotzdem, weil hilft
ja
nichts.
Genau, ja, ja.
Und das ist eben überhaupt nicht der Fall da, sondern da ist es so, meine 3-jährige Tochter kommt zu mir und sagt, sie will Müsli und dann mache ich ihr Fruit Loops from scratch. Mhm. Was natürlich, also wer kennt's nicht? Also eben, das ist, wie gesagt, es sind multiple Fiktionen on top of each other, die natürlich extrem unter Druck setzen und abgesehen davon sind die auch alle wahnsinnig normschön. Also das ist dann auch nochmal das, was auch noch dazukommt, also dass es dann auch noch eben mit gängigen Körperidealen, die man sowieso schon hat auf Instagram und so weiter, dann auch nochmal total sich deckt.
Ja.
Also es gibt da ganz, ganz vieles, was einfach unerreichbar ist und aber eben so verkauft wird, als könnten das alle haben, wenn sie sich halt nur da richtig jetzt entscheiden, ihrer Natur entsprechend.
Und den richtigen Mann finden, der das auch
den mitmacht. Richtigen Mann
Weil
finden.
Vielleicht muss man das am Schluss auch nochmal erwähnen, dass weiß Gott nicht alle Männer Freude an derartigen Frauen haben.
Nein,
nicht
und das
alle Männer wollen alleine verantwortlich dafür sein, die Familie zu ernähren und eine Frau zu haben, die zu Hause vor allen Dingen das Glück des Mannes und die Marmelade im Sinn hat.
Vollkommen richtig. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine schöne Brücke am Schluss zu Charlie Kirk, weil seine Frau Erica Kirk, die ja dann eben seine Organisation übernommen hat und so weiter, hat ja mal in einem Interview gesagt.
Auch eine Unternehmerin übrigens.
Auch eine Unternehmerin.
Sehr schräg,
ganz
dass
genau.
Dieses propagierte Frauenbild von ihr selber überhaupt nicht durchgeführt wird.
Genau. Und die hat mal in einem Interview gesagt, wenn man so einen Mann wie einen Charlie haben will, dann muss man halt auch eine Frau sein, die einen Charlie anzieht. Also eine Frau Gottes.
Okay, damit habe ich jetzt Gott wieder mit reingeholt oder zumindest die Religion, ob Gott, wenn es ihn gibt, so wahnsinnig glücklich damit wäre, ist dann nochmal ein anderes Thema. Genau, aber das beschäftigt uns jetzt nicht in diesem Podcast, heute jedenfalls. Du, ganz vielen Dank, Katrin.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Ich finde es großartig, dass diese Forschung am UFSP hier in Zürich an der Universität stattfindet. Und ich finde es großartig, dass wir einen weiteren Podcast hatten in dieser UFSP Digital Religions Reihe. Es war ein Podcast eben von diesem UFSP und von der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und ihr könnt uns auch natürlich auf Insta folgen, noch nicht auf TikTok, ehrlich gesagt. Erleuchtung unterstrich garantiert. Und wie immer kommen Technik und Nachfragen und Redaktion von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede.